Hallo liebe Zuhörer, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Auch heute wollen wir Ihnen eine Botschaft über den Glauben an Jesus Christus weitergeben. Jesus Christus ist der einzige Weg zu Gott und wir sind gut beraten, ihn kennenzulernen. Noch mehr unserer Radiobotschaften können Sie jederzeit auf unserer Internetseite missionswerk-heukelbach.de herunterladen und anhören. Heute am Mikrofon Rudi Joas. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Im Rahmen unserer Glaubensschritte wollen wir uns heute mit einigen Verordnungen Gottes für sein Volk beschäftigen. Vielleicht legen Sie sich Bleistift und Zettel bereit, denn ich werde einige Bibelstellen nennen, die Sie dann in Ruhe noch einmal nachlesen können. Gott hatte den Juden im Alten Testament viele religiöse Gesetze gegeben. Die Israeliten waren verpflichtet, diese Gesetze einzuhalten. Für Christen nach dem Neuen Testament gibt es keine Gesetze nach dem Motto »Tu dies und du wirst leben«. Denn Christus ist für uns die Erfüllung des Gesetzes und wir sind aus Gnade durch den Glauben errettet worden. Aber Gott hat den Christen Dinge verordnet. Der Begriff erinnert uns sofort an den Arzt, der seinem Patienten etwas verordnet. Echte Christen sollen sich taufen lassen und sie sollen das Mahl des Herrn feiern. Beides gilt nur für Gläubige und beides erinnert uns an den Tod Christi am Kreuz. Gott hat uns diese Dinge verordnet, weil er wollte, dass seine Kinder durch diese Zeichen immer wieder daran erinnert werden, was sie errettet hat. Mahl des Herrn und was mit ihnen durch die Errettung geschah, die Taufe. Außerdem sollten die echten Christen durch diese Verordnungen zusammengehalten werden. Dabei spielt das Mahl des Herrn eine besondere Rolle, 1. Korinther 10, Vers 17. Aber Satan hat es geschafft, Christen in diesem Punkt auseinanderzubringen. Die Taufe und das Mahl des Herrn sind sehr einfache Wahrheiten, die aber dennoch von großer Wichtigkeit sind, denn sie sprechen von dem Tod des Herrn für uns. Beschäftigen wir uns zunächst mit der biblischen Taufe. Wir wollen gemeinsam darüber nachdenken, was die Taufe bedeutet und wie und wer getauft werden sollte. Grundsätzlich erkennt man in der Bibel, dass Menschen zuerst zum lebendigen Glauben kommen und diesen Glauben dann anschließend durch die Taufe bezeugen. Und was bedeutet die biblische Taufe? Nun, die Bibel lehrt uns, dass wir bei unserer Bekehrung und Wiedergeburt mit Christus am Kreuz von Golgatha gestorben sind. Römer 6, Vers 6. Da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Der einzige Weg, eine Familie endgültig zu verlassen, ist der Tod. Als wir mit Christus gestorben sind, haben wir Adams Familie verlassen. Seit unserer Wiedergeburt sind wir Glieder der Familie Gottes. Aber wie sind wir denn gestorben? Wie kann ich mir das denn vorstellen? Wir sind in der Person unseres vollkommenen Stellvertreters, dem Herrn Jesus Christus, gestorben und die Taufe ist ein Bild dieser Wahrheit. Sie ist das Bild einer Person, die gestorben ist und beerdigt wird. Römer 6, Vers 1 bis 4 lesen wir, was sollen wir nun sagen? Sollten wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunehme? Das sei ferne. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie werden wir noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Und im Kolosserbrief Kapitel 2, Vers 12 lesen wir, mit ihm begraben in der Taufe, in ihm auch mit auferweckt durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. An diesen Dingen erkennt man auch sehr deutlich, dass nur wahre Gläubige getauft werden sollten, da sie ja die einzigen Menschen sind, die mit Christus gestorben sind. Ja, aber wie sollten denn die Menschen getauft werden? Nun, wenn die Taufe ein Bild für das Sterben und Begrabenwerden eines wiedergeborenen Menschen ist, dann ist natürlich ein Untertauchen ein deutlicher Hinweis auf diese Tatsache. Außerdem bedeutet das Wort Taufen so viel wie Tauchen oder Untertauchen. Das bedeutet, dass das komplette Untertauchen des zu taufenden Menschen am deutlichsten die geistliche Bedeutung der Taufe zum Ausdruck bringt, nämlich zu sterben, untertauchen und aufzuerstehen, auftauchen. So schön dieses Bild auch ist, so sollte man nicht übersehen, dass diese Handlung in sich selbst niemanden errettet. Die Errettung geschieht nur aus Gnade mittels des Glaubens. Paulus beschreibt es so, Epheser 2, Vers 8 und 9. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Daraus ergibt sich auch, dass bei der Frage der Taufe nicht die äußere Form die ausschlaggebende Rolle spielt, sondern die geistliche Bedeutung, die man der Taufe beimisst. Ja, und wer sollte getauft werden? Nun, im Neuen Testament wurden nur Gläubige, das heißt wirklich wiedergeborene Menschen getauft. Einmal die Jünger, Matthäus 28, Vers 19, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dann Gläubige, Markus 16, Vers 16, wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird errettet werden, wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Erwachsene, Apostelgeschichte 8, Vers 12, als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und dem Namen Jesu Christi verkündigte, ließen sie sich taufen, sowohl Männer als auch Frauen. Und Menschen, die den Heiligen Geist hatten. Apostelgeschichte 10, Vers 47. Könnte wohl jemand das Wasser verwehren, dass diese nicht getauft würden, die den Heiligen Geist empfangen haben, wie auch wir? Es gibt noch viele andere Bibelstellen, die uns über die Taufe belehren. Und damit kommen wir aber zu der Verordnung des Mahles des Herrn. Ich lese zunächst aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 11, die Verse 23 bis 30. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm, und als er gedankt hatte, es brach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist, dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. Der Mensch aber prüfe sich selbst, und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Denn wer isst und trinkt sich selbst Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank, und ein Gutteil sind entschlafen. Lies dazu auch noch Matthäus 26, Vers 26 bis 30 und Markus 14, Vers 22 bis 26 und Lukas 22, Vers 19 und 20 sowie die Apostelgeschichte 20, Vers 7. Das sind alles Verse im Neuen Testament, wo über das Mahl des Herrn gesprochen wird. Die erste Frage, die wir stellen, heißt, warum sollten wir das Brot brechen? Die Antwort ist sehr einfach. Wir sollen das Brot brechen, weil der Herr uns das aufgetragen hat. Wir betrachten es nicht als Befehl, sondern vielmehr als Wunsch. Der Herr Jesus sagt, dass die, die ihn lieben, seinem Wort gehorchen und alles tun, was immer er zu tun aufgibt. Johannes 14, Vers 23. Als er wieder im Himmel war, ließ er den Gläubigen noch einmal durch Paulus sagen, dass sie ihn auf diese Weise im Gedächtnis behalten sollten. Deshalb brechen wir das Brot, weil unser Herr uns darum gebeten hat und weil wir ihm gefallen möchten. Und wer sollte das Brot brechen? natürlich nur diejenigen, die den Herrn Jesus Christus als ihren Retter und Herrn persönlich kennen. Wir brechen das Brot, um uns an unseren Herrn zu erinnern. An jemanden, den wir nicht kennen, können wir uns auch nicht erinnern. Der Herr Jesus hat dieses Fest nur für die Gläubigen bestimmt. In der Zeit des Neuen Testaments waren es auch nur die Gläubigen, die es praktizierten. Es ist eine sehr ernste Sache, wenn jemand von dem Brot isst und aus dem Kelch trinkt, ohne wirklich zu wissen, was er tut. Gläubige, die in Sünde leben oder falsche Lehren verbreiten, sollen nicht an diesem Fest teilnehmen. Und dann wäre da noch die Frage, wie soll das Brot gebrochen werden? Wir sollten es gemeinsam mit den Gläubigen der Gemeinde brechen, nicht allein. Die Gemeinde kommt regelmäßig zusammen, 1. Korinther 11, Vers 26. Sie trifft sich ausschließlich im Namen des Herrn, Matthäus 18, Vers 20, um das Gedächtnismahl zu feiern. Jeder Wiedergeborene, der folglich auch zum Leib Christi gehört, kann an diesem Erinnerungsmahl teilnehmen, 1. Korinther 12, Vers 12. Das Brot auf dem Tisch ist ein Bild des Leibes Christi. 1. Korinther 10, Vers 17, zu dem alle echten Gläubigen gehören. Der Kelch symbolisiert sein wunderbares Blut, welches er für uns vergossen hat. Wenn wir von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken, denken wir an das Opfer, das der Herr für uns am Kreuz gebracht hat. Unsere Herzen füllen sich mit Anbetung, wenn wir an unseren Herrn und an seine Leiden für uns denken. Wir kommen zusammen, um unseren Herrn anzubeten. Zusammenfassend dürfen wir sagen, dass die Bibel nichts davon lehrt, dass durch die Taufe oder durch das Brotbrechen oder Abendmahl Sünden vergeben werden. Das geschieht alleine dadurch, was wir im 1. Johannesbrief Kapitel 1, Vers 9 lesen, wenn wir dem Herrn Jesus unsere Sünden bekennen. Aber beide Verordnungen tragen zu unserem Wohlbefinden bei, weil sie sein Gedächtnis in unseren Herzen hochhalten. Wir wollen noch miteinander beten. Lieber Herr Jesus, danke, dass du uns solch praktische Dinge verordnet hast, weil du weißt, wie vergesslich wir sind. Danke, dass wir in der Taufe und im Brechen des Brotes an dich und an dein großes Werk am Kreuz erinnert werden. Wir preisen dich dafür. Amen. Liebe Zuhörer, ich möchte Sie auf unsere Infohefte hinweisen, die Ihnen Tipps und Informationen zu vielen aktuellen Fragen des Lebens bieten. Wir möchten Ihnen helfen, die Dinge des Lebens aus der Sicht Gottes zu sehen und aus einer persönlichen Beziehung zu ihm Hilfe zu finden. Fordern Sie bitte kostenlos und unverbindlich eine Übersicht über unsere Infohefte an. Gerne schicken wir Ihnen Informationsmaterial. Schreiben Sie bitte an das Missionswerk Werner Heukelbach, 51 700 Bergneustadt, Deutschland. Ich wünsche Ihnen von Herzen den Frieden Gottes und seine Bewahrung in allen Situationen Ihres Lebens.